Also es geht halt sehr viel über Content, ne? Es geht eben sehr viel über dieses Storytelling, dass man eben wirklich dem Kunden das Hintergrundwissen zum Wein auch mitliefert und auch mal überzeugend darstellen kann, warum haben wir die Kompetenz, darüber sprechen zu wollen und sagen zu wollen, ja, wir kuratieren hier ein Sortiment und wenn die Kollegen von Silkes Weinkeller sagen, das ist ein guter Wein, dann ist das ein guter Wein.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Katja Felke war bei uns, Geschäftsführerin bei Silkes Weinkeller. Gemeinsam haben wir hinter die Kulissen geschaut und wir haben darüber diskutiert, worauf es in Zeiten der Konsumzurückhaltung beim Online-Vertrieb von Premium-Weinen wirklich ankommt. Und natürlich hat Katja uns abschließend noch verraten, was sie mit Silkes Weinkeller in den nächsten 5 Jahren vorhat. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns in den Räumlichkeiten begrüßen darf. Katja Felke ist bei uns, Geschäftsführerin bei Silkes Weinkeller. Hallo Katja.
Hallo Kai, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, toll, dass du am Freitagnachmittag Zeit für uns hast, für eine ganz spannende Produktkategorie, über die wir sicherlich dann noch sehr, sehr viel mehr erfahren werden, über ein spannendes Konzept, aber eben auch mit einer spannenden Persönlichkeit, nämlich mit dir. Was sollte man denn wissen über Katja Felke, bevor wir jetzt gleich in Medias Res gehen?
Das ist eine spannende Frage. Was sollte man über Katja Felke wissen? Also ich bin ja tatsächlich schon eine richtig alte Häsin im Geschäft. 25 Jahre sind es jetzt schon im E-Commerce unterwegs, in unterschiedlichen Branchen. Also kenne noch die goldenen Internetzeiten von 2000.
Wir haben uns damals bei Butlers kennengelernt. Da hattest du damals bei Butlers Verantwortung für E-Commerce.
Das stimmt. Davor beim Startup gewesen, was dann richtig groß geworden ist. Also lange auch im Ausland in Frankreich gelebt. Und da, wie gesagt, ein ganz großes Startup damals. Das waren dann fast 1 Milliarde Umsatz am Ende. Das sowas macht man natürlich auch nur einmal im Leben. Aber man sieht dann natürlich auch so eine Entwicklung von einem Unternehmen. Und früher war es ja tatsächlich so, dass viele Tools einfach nicht existent waren. Wir haben noch alles selber gebaut. Wir saßen selber noch sehr viel im Maschinenraum. Da hat sich viel getan. Aber ich habe immer schon total die Begeisterung für E-Commerce gehabt, für Technologie und das bleibt ja spannend.
E-Commerce, Technologie, Kundenfokussierung, so habe ich dich auch kennengelernt. Jetzt warst du ja bei den Produkten in unterschiedlichen Kategorien unterwegs, bist jetzt beim schönen Wein gelandet. Zufall oder hast du gesagt, jetzt gehe ich in den Genussbereich so richtig rein?
Ja, eigentlich Zufall, aber man sagt immer, wenn man einmal in der Weinbranche ist, dann kommt man da nicht weg. Ich fürchte, es ist tatsächlich so. Ist natürlich ein sehr schönes Produkt, weil es ist sehr emotional. Niemand trinkt Wein, weil er Durst hat. Es gibt immer irgendeinen Anlass, es gibt immer irgendwas, was dazu einlädt, ein schönes Glas Wein miteinander auch zu teilen. Das finde ich eigentlich an diesem Produkt so schön. Und natürlich aus Händlersicht, wenn er ausgetrunken ist, dann muss er natürlich auch wieder nachbestellt werden. Und von daher ist er auch, sag mal, sperrig zu transportieren. Das heißt, für E-Commerce auch sehr gut geeignet. Die Nachbarn sollen nicht unbedingt wissen, wie viele Flaschen geliefert wurden. Also von daher eigentlich auch ein tolles Produkt und habt sehr viel Freude am Wein. Das muss ich sagen.
Jetzt hast du ja bestimmt nicht zum ersten Mal die Frage gehört, was macht für dich eigentlich einen guten Wein aus? Ich hatte schon mal einen Sommelier erlebt, wenn er dann schmeckt. Aber da gibt's ja noch ein bisschen mehr. Was macht denn für dich, Katja, einen richtig guten Wein aus?
Ja, schmecken ist schon mal ein guter Start. Das sollte natürlich so sein. Und das Schöne ist ja eigentlich, dass jeder einen anderen Geschmack hat. Ne? Wir sollten, glaube ich, auch aufhören, immer uns gegenseitig da irgendwie zu überzeugen, was muss ein guter Wein sein. Das muss natürlich tatsächlich, da hat der Sommelier recht, das muss der Wein sein, der einem selber schmeckt. Was mich begeistert tatsächlich ist das Handwerk, ist wirklich diese Kunst. Und da ist ja sehr, sehr viel Liebe auch im Spiel und Begeisterung, da ist Leidenschaft drin. Wenn man dann wirklich diese Balance, das Terroir spürt, wenn man die Geschichten dahinter versteht, das berührt mich tatsächlich. Gerade in Deutschland hat die Weinkultur eine lange Historie und ist wichtig. Und sie verbindet Menschen. Das finde ich auch einen sehr schönen Aspekt an dem Thema Wein und Genuss im Allgemeinen. Dementsprechend ist natürlich immer schöner, als Schrauben zu verkaufen.
Wie viel musst du denn jetzt als Geschäftsführerin von Silkes Weinkeller über Wein wissen? Wie tief gräbst du dich da wirklich rein? Da gibt es ja dann Ausbildungen, es gibt Seminare. alles Mögliche hier. Wir haben ja, glaube ich, auch eine ganze Menge von Hobbyweinkennern in Deutschland. Wie tief musst du dich selbst mit den Produkten beschäftigen und mit der Geschichte, die hinter den Produkten steht?
Es ist immer so, wenn man was macht, was einem Freude macht und was man gerne macht, dann tendenziell will man dann auch mehr verstehen. Und ich weiß nicht, wie viel muss ich jetzt tatsächlich über Wein wissen. Ich bin ja tatsächlich der E-Commerce-Part, gerade als ich gestartet bin, mit diesem E-Commerce-Fokus. Aber das Thema Wein, wenn man jetzt so Geschäftsführerin ist, man will natürlich auch mitreden können und will natürlich sich auch auf Augenhöhe unterhalten können. Und ich glaube, es gehört dann auch irgendwie dazu, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Und ja, ich habe jetzt auch schon die eine oder andere Ausbildung hinter mich gebracht und den einen oder anderen Kurs belegt. Ich mache jetzt auch gerade meinen WSET 4, für die sich da ein bisschen mit auskennen. Also das ist schon ein bisschen aufwendiger, aber ich mache das total gerne, weil ich, wie gesagt, ich möchte es gern verstehen, ich möchte gern, ja, mich dann auch in der Branche auch gut austauschen können, auf Augenhöhe austauschen können und ja, lerne da total viel und das macht sehr viel Freude.
So eher die Kür als die Pflicht, sich damit zu beschäftigen. Und das ist ja schön, das passt ja dann auch gut zum Produkt, wo du gesagt hast, ja, man braucht es nicht, um jetzt den Durst zu stillen, sondern vielleicht um eine schöne Zeit mit der Familie, mit Freunden im sozialen Kontext auf jeden Fall zu verbringen. Wie würdest du harter Sprung in die ja teilweise ja sehr ernüchternde Realität, wie wir sie ja so sehen im deutschen Konsumverhalten aktuell, wie würdest du aktuell den Status quo jetzt im Weinhandel einschätzen? Also wir kommen ja, glaube ich, und wir haben das schon mal diskutiert hier auch an der Handelbar mit Dirk Pampel von Jacques Weindepot, können wir auch in den Shownotes entsprechend verlinken, aus einer Zeit, wo, glaube ich, im Homeoffice, Homeschooling durchaus auch positive Sondereffekte jetzt für die Branche insgesamt waren. Aber die Zeiten sind natürlich jetzt auch schon lange dabei. Wir stellen im Moment ja insgesamt fest, Deutschen sparen, wo sie nur können. Sparen sie auch beim Wein?
Leider ja, das ist tatsächlich auch beim Wein so. Wir haben zwei Effekte im Weinmarkt. Also wir haben einen Rückgang von 8% zum Vorjahr, was natürlich enorm ist für so einen Markt. Und das liegt natürlich an zwei Dingen. Einmal insgesamt die Konsumflaute, die Menschen, die sagen, okay, das ist ein Luxusprodukt, das brauche ich nicht unbedingt, dann verzichte ich vielleicht auch mal oder ich kaufe mir dann den Wein ein Regalbrett runter, vielleicht ein bisschen günstiger. Also wir merken das auch, dass wir wirklich uns im Bottom-Funnel bewegen und wir uns ganz, ganz stark mit Promotions über Wasser halten müssen, um eben weiterhin die Umsätze so zu machen, wie wir sie machen wollen. Auf der anderen Seite ist natürlich generell auch der Trend des Gesundheitsbewusstseins da. Die Menschen trinken weniger Alkohol. Die jüngeren Generationen sind da auch nochmal viel zurückhaltender, können auch mit dem Thema Weinkultur vielleicht weniger anfangen, müssen da vielleicht auch erstmal reinwachsen. Der verantwortungsvolle Umgang mit Alkohol, der ist halt mega wichtig. Und deswegen sage ich, es ist nicht schlimm, dass die Leute weniger trinken. Sie müssen halt nur bedachter und dieser Fokus auch auf Qualität, auf Handwerk. Fehlt mir manchmal in Deutschland ein bisschen, dass wenn man sich anguckt, wie viele Menschen dann doch ihren Wein unter 5 € im Discounter kaufen. Und also ich habe die exakten Zahlen nicht, aber es sind über 80%, die unter 5 € über die Ladentheke gehen. Und das kann ja jeder selber durchrechnen. Ne? Was bleibt dabei im Winzer hängen? Wie hoch kann die Qualität dann eben auch sein? Als Online-Händler haben wir natürlich, sind wir da unter Druck, aber auch die Winzer, ne? wenn wir uns das anschauen, fast 2/3 der Winzer kämpfen heute ums Überleben in Deutschland. Und es werden immer weniger, für die sich das auch wirklich lohnt, weil da ist viel Handarbeit dabei, da ist viel Leidenschaft und viel auch Aufwand, den man betreiben muss, wenn man wirklich nachhaltigen Weinbau betreiben möchte. Und wenn der Konsument da nicht bereit ist, das auch zu honorieren und zu bezahlen, dann bleibt die Leidenschaft, aber dann bleibt eben alles andere auf der Strecke. Und das macht uns ein bisschen Sorge und das ist eben auch so ein Trend, wo man sagt, naja, vielleicht auch unsere Aufgabe, wenn wir mal wieder aus diesem Krisenmodus rauskommen und nicht nur über den Preis verkaufen, eben auch wirklich wieder auf dieses Storytelling, Geschichten erzählen gehen und einfach auch den Hintergrund beleuchten.
Wow, da sind ganz viele Aspekte dabei, die wir gleich noch vertiefen werden. Katja, vielleicht noch einen Schritt zurück zu euch, zu Silkes Weinkeller. Vielleicht kennt ja noch gar nicht jeder und jede da draußen Silkes Weinkeller. Wie seid ihr aufgestellt? Du hast es gesagt, Online-Händler, reiner Online-Händler mit Vertriebskanal, dann auch Präsenz vielleicht auf Veranstaltungen, wo ihr noch seid, aber ansonsten eben ohne stationäres Geschäft. Was sollte man sonst über Silkes Weinkeller dann auch wissen?
Also Silkes Weinkeller klingt natürlich erstmal immer ganz, ganz klein. Ne? Jeder hat im Kopf so die kleine Weinbude irgendwo hinten rechts. Und wir sind tatsächlich ein bisschen größer. Ne? Also uns gibt es auch schon seit über 26 Jahren. Tatsächlich eigentlich fast schon Pionier im Internet. Ne? Also einer der ersten Online-Händler, den es in Deutschland gab. Silkes Weinkeller immer schon positioniert im Premium-Bereich. Einer der größten Premium-Anbieter in Deutschland. Also wir haben über 1500 Weine im Sortiment. Wir haben fast 60 Mitarbeiter. Wir sitzen in Mettmann und liefern auch aus Mettmann heraus. Also haben wir die eigene Logistik vor Ort. Genau, wir gehören zum Burda-Konzern, sind eine 100-prozentige Tochter. Vor 3 Jahren haben wir unsere Zweitmarke Meravino an den Start gebracht, weil Silkes Weinkeller richtet sich an Kunden, die eben gerne Premium-Weine kaufen. Das ist trotz allem in Deutschland eine Nische. Es ist eine kleine Zielgruppe und wir wollen natürlich gerne wachsen, wie viele andere auch. Und dementsprechend Meravino richtet sich eher an die jüngeren Weininteressierten. Dieses lifestyleige, anlassbezogene Trinken ist da ein großes Thema. Und dann gibt es noch Vino Commerce, das ist unser B2B-Shop, wo wir tatsächlich mit für Gastronomen, für den Fachhandel und den LEH unser Angebot erweitert haben und das jetzt auch ausbauen. Also wir sind da relativ breit aufgestellt. Ich glaube auch, dass das richtig ist, dass man das in der aktuellen Situation tun muss. Wir haben viel Freude an dem, was wir tun. Und wie gesagt, wir haben immer den Vorteil, wir können es uns schön trinken, wenn es mal nicht so läuft. Und ansonsten haben wir relativ viele Sachen, mit denen man auch gut anstoßen kann, wenn es dann mal Erfolge zu feiern gibt.
Super spannend. Premium, hast du gesagt, jetzt hast du gesagt, 80% roundabout, wir wollen uns gegenseitig nicht auf die Zahl festnageln, sind unter 5 Euro. Wie definiert ihr dann Premium für euch? Also wo endet vielleicht dann auch Premium und wo geht's dann wirklich so in den Luxusbereich rein, den ihr vielleicht dann nicht abdeckt oder doch auch abdeckt?
Ja, doch, den decken wir auch. Ich glaube, die teuerste Flasche bei uns kostet irgendwie 3.000 oder 3.500 Euro.
Das würde ich jetzt zumindest als Luxus hier dann auch definieren, wahrscheinlich wie die allermeisten, die uns zuhören. Welche Bandbreite ist eigentlich so, sagen wir, wenn wir die 80-20-Regel, so die klassische, nehmen, womit deckt ihr so die 80% ab?
Unsere Price-Range, die wir wirklich anpeilen, ist immer über 10 Euro, zwischen 10 und 15 Euro bei Silkes Weinkeller. Bei Meravino ist es ein bisschen günstiger, da sind wir eher so bei 7 bis 9, 10 Euro. Darunter eigentlich nicht. Also es gibt natürlich, also bei uns ist so die magische Grenze, sind wirklich diese berühmten 5 Euro.
Liegt natürlich wahrscheinlich auch daran in Deutschland, dass ja die größten Distributeure dann die Discounter sind und die Supermärkte, die ja dann in diesen Segmenten dann auch tätig sind. Ihr liefert nur nach Deutschland, oder?
Nee, wir liefern auch, also den deutschsprachigen Raum natürlich, nach Dänemark, Niederlande, Belgien. Es ist immer ein bisschen schwierig, weil man, wenn man online Wein verkauft, dann muss man hat man nicht nur die Mehrwertsteuer, sondern eben auch Verbrauchssteuern und muss dann in dem einen oder anderen Land eben auch eine Präsenz haben, um überhaupt verkaufen zu können. Von daher ist das tatsächlich eine Herausforderung. Ja. Und das ist auch ein kulturelles Thema, ne? Zum Beispiel die Franzosen trinken halt gerne französischen Wein. Und da können wir mit unserem, vielleicht noch mit dem Riesling von der Mosel, vielleicht noch ab und zu punkten, aber dann hört es eigentlich auch schon wieder auf.
Ihr verkauft dann aber auch im Ausland unter dem Namen
Silkes? Nein. Deswegen auch Meravino. Also wir wollten da noch extra einen Namen, den wir auch tatsächlich internationalisieren können. Und Silkes Weinkeller, ich glaube, da bricht sich der Franzose wahrscheinlich die Zunge.
Also auch das könnte ein kulturelles Problem dann werden. Aber umso besser, das wusste ich jetzt gar nicht, dass ihr doch deutlich internationaler seid, aufgestellt seid, als ich dachte. Dann schaut ihr ja auch auf Entwicklungen in anderen Ländern. Würde mich interessieren, das Thema Trend, das sehen wir auch im Bierbereich ja genauso, also Trend weg vom Alkohol hin zu alkoholfreien Alternativen. Seht ihr das in anderen europäischen Ländern auch so oder weniger?
Doch, also ein Thema ist es auf jeden Fall, vielleicht nicht ganz so stark, wie es in Deutschland zumindest den Anschein hat. Wir denken ja in Deutschland immer, wir verkaufen wahnsinnig viel alkoholfreien Wein und in der Realität ist das aber nicht so. Ne? Das sind unter 3% der Weine, die verkauft werden, die tatsächlich alkoholfrei sind. Das liegt einfach daran, dass es wahnsinnig aufwendig ist, den Alkohol aus dem Wein wieder rauszuholen. Ne? Also es ist nicht so, dass man den Traubensaft da irgendwie mit irgendwas versetzt oder so und dann immer, hurra, wir haben alkoholfreien Wein, sondern tatsächlich, der wird ja ganz normal produziert und dann wird der Alkohol wieder rausgezogen. Was natürlich auch schwierig ist, also dem Kunden zu vermitteln, dass da nochmal ein extra Schritt, der sehr aufwendig ist, dazukommt und der sich natürlich auch irgendwie im Preis dann widerspiegeln muss. Und tatsächlich heutzutage, und das hatten wir mit Bier ja auch in der Vergangenheit, ne, es ist einfach, wir sind noch nicht so ganz so weit. So diese aromatischen weißen Rebsorten, da kriegt man schon den einen oder anderen wirklich guten alkoholfreien Wein hin, aber gerade im Rotweinbereich ist es immer noch ein bisschen schwierig. Das wird bestimmt irgendwann kommen. Also da gibt die Technologie entwickelt sich da sehr, sehr schnell. Was natürlich noch ein großer Trend in Deutschland ist, ist das ganze Thema Bioweine, biodynamischer Weinanbau. Der ist wirklich, ich habe es neulich gerade gelesen, 84% der deutschen Winzer sind biozertifiziert oder bauen Bio an. Und das hat man in allen anderen europäischen Ländern in der Form jetzt nicht. Da sind wir Deutschen, glaube ich, sehr, unser Bio-Thema, das haben wir gern und das entwickelt sich auch. Und das ist auch richtig und wichtig so, ja.
Ja, das deckt sich mit unseren Zahlen jetzt generell aus dem Lebensmittelbereich. Bio-Lebensmittel inzwischen Markt von über 16 Milliarden Euro in Deutschland. Ich habe aber die Befürchtung, dass wir auch in einem anderen Bereich führend sind, nämlich dann, wenn es darum geht, auf den Preis hier zu schauen. So zumindest auch die Erkenntnis hier von Steffi Holl, hier von Rewe, mit der wir zuletzt dann auch an der Handelbar saßen, dass das eben in Deutschland auch wirklich überproportional oft der Fall ist, dass wir auf die Nachkommastellen hier auch gucken. Kannst du das auch bestätigen für den Wein?
Also es ist schon so, dass wir bei den vergleichbaren Weinen extrem unter Druck sind. Also gerade Neukundengewinnung läuft ja meistens über Weine, die Kunden kennen, über Marken, die bekannt sind. Und da wird natürlich verglichen und da wird eben viel im Promobereich dann einfach gekauft. Und da muss man eben auch mal bereit sein, vielleicht auf Marge zu verzichten. Wichtig ist dabei dann natürlich auch, dass man seine Marketingkanäle richtig aussteuert, damit man insgesamt da sich nicht verzettelt. Aber und dann, wenn man den Kunden hat, kann man ihm dann natürlich auch mal eine Eigenmarke oder so empfehlen. Und wenn Vertrauen da ist und der Kunde merkt, hey, das ist ein Händler, der weiß, was er tut, der ist gut in der Beratung, der hat kompetentes Personal und guten Einkauf, dann funktioniert das auch. Und dann macht es auch Spaß. Aber es ist schon so, wenn wir uns jetzt nur um die Markenweine kümmern, die Cadefratis dieser Welt oder die Doppio Passos dieser Welt, also die bei vielen verschiedenen Händlern sind, aus gutem Grund natürlich auch gekauft werden, weil es natürlich sehr gut beim Konsumenten ankommt. Aber da ist eben die Vergleichbarkeit groß. Und da ist dann eben auch die Preissensibilität eben extrem.
Das ist nochmal ein spannender Aspekt, den du nennst. Ich glaube, das lädt ja dann am Ende des Tages aufs Thema Vertrauen jetzt auch bei euch. Also wenn ich jetzt keinen Wein kaufe, den ich noch nicht probiert habe. Jetzt ist es ja schwer bei euch, dann dieses Vertrauen zu vermitteln, weil das die einfachste Art und Weise ist ja dann im stationären Handel, so wie wir es bei Schax ja dann auch diskutiert hatten. Ich probiere einfach mal. Das könnt ihr ja jetzt so einfach nicht liefern. Wie vermittelt ihr den Kundinnen und Kunden das Vertrauen, dass das jetzt wirklich ein Wein ist, der passt, der schmeckt?
Ja, also es geht halt sehr viel über Content, ne? Es geht eben sehr viel über dieses Storytelling, dass man eben wirklich dem Kunden das Hintergrundwissen zum Wein auch mitliefert und auch mal überzeugend darstellen kann, warum haben wir die Kompetenz, darüber sprechen zu wollen und sagen zu wollen, ja, wir kuratieren hier ein Sortiment und wenn die Kollegen von Silkes Weinkeller sagen, das ist ein guter Wein, dann ist das ein guter Wein. So, das ist, also das heißt, wir haben schon natürlich viele Kollegen, die ausgebildet sind, die Sommeliers sind, die einfach da ein großes Know-how haben und wir versuchen das dann eben für die verschiedenen Marken so zu übersetzen, dass es für den Kunden auf der einen Seite verständlich wird, weil es hilft keinem, wenn das so von oben herab, weil das passiert auch sehr, sehr häufig in der Weinbranche, dass man eben ja, dieses vermeintliche Weinwissen und das ist so ein bisschen so was Elitäres hat. Da halte ich persönlich jetzt nicht so viel von. Ich glaube, man muss den Kunden auf Augenhöhe begegnen. Es ist so, dass die Kunden bei Silkes Weinkeller meistens doch ein recht hohes Know-how haben und wissen oder schon relativ viel über Wein wissen. Man kann bei uns auch zurückschicken, wenn es nicht überhaupt nicht schmeckt oder wenn man jetzt wirklich sagt, da habe ich mich jetzt total vergriffen. Klar, bei der 3.000-Euro-Flasche werden wir sicherlich nochmal drüber reden müssen. Aber so grundsätzlich, uns ist schon klar, dass man natürlich nicht vorher probieren kann. Aber die Geschmacksprofile und auch, man kann ja den Kunden befragen, was würde ihm schmecken oder was schmeckt ihm und daraus dann ableiten, welcher Wein denn ganz gut passen würde.
Jetzt habt ihr kompetente Kolleginnen und Kollegen, die sich mit den Produkten auskennen, bis hin dann eben zu ausgebildeten Sommeliers. Das könnte ich mir vorstellen, kann man ja in zweierlei Hinsicht hin zum Kunden oder Kundin platzieren. Das eine könnte Beratung sein, die man ja beispielsweise dann auch durch Videoberatung, telefonische Beratung abdecken könnte und das andere dann bestimmtes Potenzial auch zu Influencern.
Genau, also das sehen wir auch so. Also im Moment ist es, finde ich, noch sehr verhalten. Also das Problem ist ja, dass man in Social Media jetzt auf Instagram oder so, ne, mit Werbung, also immer wenn es mit Alkohol zu tun hat, wird es ja auf Social Media immer ein bisschen schwierig. Zu Recht. Klar, ich hätte es natürlich jetzt aus Händlersicht manchmal auch gern anders, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, für uns ist es auch dieser bewusste Umgang mit Alkohol, der ist uns auch wirklich wichtig. Und ich glaube, das gehört auch einfach dazu, wenn man ein Händler ist, der das verantwortlich auch verkaufen möchte. Aber genau, deswegen ist es auf den Social-Media-Plattformen relativ schwierig. Ich warte darauf, dass irgendwann mal reguliert wird, wer, also ab welchem Alter man welche Plattform benutzen darf. Ich glaube, das wird uns eher in die Karten spielen als alles andere. Wir sehen das schon in anderen Märkten. In den USA darf man auch auf TikTok Alkohol verkaufen. Das geht bei uns hier noch nicht. Aber dieses ganze Thema, dass man Content-Commerce macht, dass es auch nicht unbedingt immer im Webshop stattfinden muss, vielleicht auch mal Live-Shopping, das sehen wir, also da sehen wir schon Tendenzen und Trends hin und sind dabei auch Konzepte zu entwickeln. Das hat ja dann auch wieder viel mit KI und mit Technologie zu tun und wo soll die Reise hingehen. Aber ja, also das ist, also da sind wir schon oder versuchen wir schon sehr nah dran zu sein. Das Thema Influencer, wir haben das immer mal probiert, wir haben es mit Mikroinfluencern probiert. Man findet genügend Menschen, die mit einem da gerne auf den Weg gehen wollen, aber da jetzt irgendwie nennenswerte Umsätze daraus zu generieren, das hat bei uns bis jetzt noch nicht funktioniert. Und jetzt ist im Moment leider nicht die Zeit, groß die Marke aufzubauen, sondern wir müssen eben wirklich gucken, dass wir Umsätze machen. Das macht immer weniger Spaß. Also Performance-Marketing ist unsere erste Priorität aktuell bei den Neukunden.
Performance-Marketing hat dann wahrscheinlich auch viel mit Personalisierung zu tun, dass ihr da versucht, jetzt aus einem Kundenbestand dann auch wirklich hier das Optimum rauszuholen.
Ich traue mich gar nicht zu sagen, aber es hat vor allen Dingen mit dem Preis zu tun. Also es ist natürlich so, dass Neukunden hauptsächlich über den Preis gewonnen werden. Und da muss man sich halt angucken, ne, wo finde ich dann diese Neukunden? Und wenn ich sage Bottom Funnel, dann sind das natürlich Leute, die ganz kurz vorm Kaufabschluss stehen. Das heißt, die muss ich irgendwo erwischen und muss ihnen glaubhaft versichern, dass das jetzt der richtige Preis für den richtigen Wein ist. Da nutzen wir zum Beispiel auch sehr viel Technologie, dass man eben auch nach verschiedenen Clustern, ob das nach Margen oder Kundengruppen, ob das nach Geschmacksprofilen ist, dass wir eben darüber aussteuern, wer welches Angebot an welcher Stelle angezeigt bekommt. Und ich glaube, da muss es eben auch hingehen. Ne? Wenn man ernsthaft Online-E-Commerce machen möchte, dann muss man das wie ein ganz moderner Online-Shop machen. Und das versuchen wir dann schon auch. Ich glaube, den Vorteil, den wir haben, der ist halt tatsächlich, unser Produkt wird ausgetrunken und wird nachbestellt, wenn der Kunde zufrieden war. Und über 80% unserer Umsätze machen wir mit unseren Bestandskunden, was ein sehr, sehr schönes Zeichen ist. Also das zeigt ja auch, dass offensichtlich der Kunde zufrieden ist mit dem, was wir ihm anbieten. Also das ist jetzt für Silkes Weinkeller, weil da haben wir natürlich schon diese große Kundenbasis. Und die kaufen auch sehr stark tatsächlich angebotsbezogen. Da geht es aber nicht mehr so stark um den Preis, sondern da geht es eben wirklich um diese Sachen wie Exklusivität, Dinge, die eine Story haben, wo man wirklich auch was Neues entdecken kann, wo man vielleicht auch mal was lernen kann. Und da funktioniert für uns zum Beispiel der Kanal Newsletter sehr, sehr stark. Da nutzen wir natürlich selbstverständlich auch sehr viel Personalisierung und wir haben Personalisierungstools auf der Seite. Das sieht nicht für jeden Kunden immer gleich aus. Da gibt's schon richtig tolle Angebote. Aber wenn man da dann auch wirklich ein gutes Verhältnis zu den Winzern hat, wenn man da dann auch mal an besondere Sachen kommt und wenn man das den Kunden dann auch anbieten kann und dann noch eine Story dazu erzählt, dann begeistert das, glaube ich, auch. Und dann ist es eben nicht nur Wein trinken oder der Wein, der irgendwie abends aufgemacht wird, sondern dann ist es schon fast wieder ein Kundenerlebnis und ein Miteinander. Und da geht es dann eben wieder um menschliche Beziehungen. Deswegen machen wir eben auch sehr viele Events oder versuchen da auch präsent zu sein. Und da merken wir eben auch immer wieder, wie wichtig dem Kunden auch dieser persönliche Austausch oder der persönliche Kontakt ist. Deswegen Beratung ist für uns tatsächlich enorm wichtig. Und es sind gar nicht so viele Kunden, die sich beraten lassen, aber dass sie das könnten und dass sie wissen, dass da echte Menschen sitzen, die auch tatsächlich Ahnung von Wein haben und denen das wirklich wichtig ist, dass abends der richtige Wein da steht und man sich vielleicht auch nicht blamiert vor seinen Freunden. Das darf man halt nicht unterschätzen, wie wichtig das dann. Das ist wieder so durchaus menschlich.
Jetzt würde ich zusammenfassen, korrigiere mich, ob ich da jetzt falsch liege. Also in der aktuellen Situation gewinne ich Kundinnen und Kunden fast ausschließlich über den Preis, über die Aktionen. Aber ich binde sie dann über Persönliches, über Emotionen, über Beratung.
Über das Angebot. Und ich glaube, das Drumherum muss halt stimmen. Ne? Die Kundenerfahrung, dass ich schnell auschecken kann, also ganz klassisch, ne? Wie funktioniert die Seite? Sind die richtigen Rekos an der richtigen Stelle? Spreche ich die Kunden nochmal an? Reaktiviere ich sie? Erwische ich sie dann mit dem richtigen Weinangebot? Das hat mal eine Relevanz für den Kunden.
Und Jetzt habt ihr einen Aspekt, den wir auch auf der Exclusive ja stark diskutiert hatten, dass viele Touchpoints ja eigentlich nach der eigentlichen Transaktion dann auch sind, dass die ja so wichtig sind, um diese Kundenbindung zu erzeugen. Könnte ich mir vorstellen, du hast das eben selber gesagt, dass das Tolle ist, die Flasche ist irgendwann leer und dann möchte ich ja dann auch Nachschub hier entsprechend ordern. Ist das ein Thema, was ihr so ganz besonders im Fokus habt? Also, ihr versucht eben da schon, das hat uns ja Apple irgendwo dann auch gezeigt beim Öffnen von einer Verpackung, dass du sagst, oh, das ist ein richtiges Erlebnis, sie auf dem Mann. Da liegt dann vielleicht auch schon wieder irgendein Gutschein dann auch drin für eine nächste Bestellung. Schaut ihr euch diesen Teil des Prozesses dann nochmal gesondert an, dass er sagt, was passiert denn eigentlich ab dem Moment, in dem die Bestellung ausgelöst wird, bis zu dem Moment, wo im Idealfall Wiederkauf stattfindet?
Ja, also ehrlicherweise muss man sagen, zu wenig eigentlich. Und im Gegenteil, wir haben da eigentlich auch Dinge, die es früher schon gab, auch wieder zurückgedreht. Also sprich, zum Beispiel Kartons, die personalisiert waren, die sind jetzt nicht mehr personalisiert. Das hat einfach was mit Kosten zu tun. Die Gummibärchen, die früher immer noch im Paket lagen, die gibt's auch schon lange nicht mehr. Aber das sind einfach Kostenthemen. Und dann zählen wir auf den Wein, dass der so gut ist, dass der Kunde sich so sehr darüber freut, dass er ihn dann doch wieder bei uns bestellt. Klar, in der idealen Welt hätte ich auch gern Seidenpapier und ein richtig tolles Kundenerlebnis, gebrandet mit einem Zip und Zap. Aber dann muss man sich natürlich irgendwie als Händler auch fragen, wie möchte ich Geld verdienen und wo lege ich den Fokus?
Ja, ich meine, ist ja auch immer die Frage, was Erlebnis dann auch im Endeffekt heißt. Also wenn wir uns Amazon anschauen, ist das ja auch ein ganz nüchternes Erlebnis. Ich bestelle was und ich bekomme es halt schnell. Ist das ein Anspruch von euch? Also ihr versucht dann auch tatsächlich hier in einer hohen Geschwindigkeit dann auch auszuleben, weil Kunden vielleicht dann auch ungeduldig sind, vielleicht dann eben noch kurz vorm Wochenende wirklich sicher sein wollen oder zumindest auch eine Transparenz dann in diesem Bestellvorgang dann drin zu haben?
Ja klar, unser Lagerleiter. Wenn man ihn kennt, dann weiß man, da geht jede Flasche zur richtigen Zeit in den Versand. Unser Team da unten in der Logistik, das ist großes Kino, was sie machen. Und es ist egal, wie viele Peaks uns da der E-Commerce vor die Füße wirft. Irgendwie schaffen wir es immer. Und wenn es dann eben dazu führt, dass die gesamte Büromannschaft da unten Pakete packen muss. Und das muss sie. Auch das muss sie in jedem Weihnachtsgeschäft. Lustigerweise geben sie mir immer die einfachsten Aufträge. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was das jetzt über mich immer sagt, aber es ist sehr nett auf jeden Fall. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die Kollegen aus der Logistik. Natürlich muss der Versand schnell funktionieren. Wir haben ein Serviceversprechen dem Kunden gegeben. Wir geben Lieferzeiten an. Wir verkaufen ja auch über Amazon, wir verkaufen über Vivino. Und dementsprechend müssen wir da natürlich sicherstellen, dass wir das natürlich optimieren. Und das tun wir auch.
Also ihr optimiert an allen Stellen, die ihr optimieren könnt. Wir müssen jetzt leider, sind wir schon so ein bisschen in die Zielgerade einbiegen und lassen uns nochmal abschließend, wie immer, in die Zukunft schauen. Du hast es vorhin fast schon mit dem Nebensatz dann auch erwähnt, als wir so über die Entwicklungen gesprochen haben, junge Leute, die dann eben nicht so viel Wein trinken. Wenn ich mich jetzt an meine Jugend zurückerinnere, dann war die auch stärker vom Bier geprägt als vom Wein. Ich glaube, das ist ja bei vielen so, dass sie dann im Laufe der Zeit vielleicht auch erst Wein zu schätzen wissen. Vielleicht hat das auch mit bewusstem Genuss zu tun. Wie blickt ja auf diese Zielgruppe, die dann ja auch kommt, junge Generation. Gibt ihr die jetzt verloren, weil ihr sagt, gut, also die wollen keinen Wein und wenn, dann nur alkoholfreien? Oder glaubt ihr schon, dass ihr da jetzt gerade durch die Fokussierung Onlinehandel als einen präferierten Bestellkanal auch gerade für junge Leute, dass ihr da eigentlich gut aufgestellt seid, um die dann doch von dem Produkt zu begeistern?
Ja, das hoffen wir stark. Der interne Arbeitstitel ist immer Winetainment und wir gucken da natürlich sehr drauf, wie spricht man diese Zielgruppen an? Also hast du ja gerade gesagt, ne? Da sind einfach die Bedürfnisse andere. Und ich glaube, das ist natürlich unsere Aufgabe, dann auch rauszuarbeiten, wie eine Kundenansprache eine Relevanz bekommt. Und natürlich wird es da über Social Media gehen, es wird über Entertainment gehen. Der Kunde muss ja irgendeinen Mehrwert haben. Und wir werden natürlich auch unser Sortiment anpassen und gucken. Ne? Es gibt ja auch sehr viele Mixgetränke oder es gibt auf Tee basierte Getränke oder so. Kann man sich ja auch alles überlegen. Aber so grundsätzlich glaube ich, dass man die Technologie, die da auf uns zukommt, da wird sich ja einiges tun und auch ändern an der Art und Weise, wie geshoppt wird. Und das ist in allen Branchen so und das wird auch die Weinbranche betreffen. Also wir würden dann schon gerne das auch nutzen, um eben, wie gesagt, eine Relevanz in dieser Zielgruppe zu entwickeln und Kundenerlebnisse und den Wein auch erlebbar zu machen. Früher hat man, oder ich weiß noch, während Corona hat man immer bei der digitalen Weinprobe gesessen. Aber wie gesagt, der menschliche Aspekt ist immer noch sehr, sehr, sehr stark und den darf man nicht unterschätzen. Aber ich glaube, dass es genügend Möglichkeiten gibt. Ich weigere mich da wirklich, das so negativ zu sehen. Ja, die Trends ändern sich und natürlich, aber das haben sie schon immer und sie haben sich immer verändert und dementsprechend ist es unsere Aufgabe, darauf zu reagieren und das Beste draus zu machen. Und ehrlicherweise, ich freue mich da schon drauf.
Das klingt hoffnungsfroh. Jetzt für die allerletzte Frage, nämlich was kann man denn von euch erwarten, von Silkes Weinkeller so in den nächsten 5 Jahren, wenn du dir das zutraust, so weit nach vorne zu blicken?
Also wir wollen schon uns noch breiter aufstellen, also unsere Marken klar entwickeln, den Kunden da auch wirklich abholen, wo er sich gerade befindet in seinem Weinlebenszyklus. Du hast es selbst gesagt, als Student hat man sich ja andere Sachen getrunken als im aktuellen Alter oder Lebenssituation. Dass wir sie da wirklich nochmal besser abholen, dass wir über Technologien den Wein erlebbarer machen, da auch nochmal näher rankommen. Personalisierung natürlich nutzen, eben wirklich, dass jeder Kunde so diese Hyperpersonalisierung eben das, was ihn ausmacht und was ihm schmeckt, zum richtigen Zeitpunkt angeboten bekommt. Also ne, Wein hat ja auch immer so diese Dimension mit Essen und die Kulinarik und wozu passt ein Wein und so weiter. Dass wir das eben nutzen können. Und klar, so Themen wie Abo-Modell kommt jetzt. Wir werden mit Live-Shopping sicherlich an den Start gehen. Irgendwann werden wir den Wein auch bei TikTok tanzen oder eben irgendwie schön verkaufen. Wir wollen das gerne alles nutzen, wenn die Zeit reif ist und wenn der Kunde das hergibt. Und das bleibt eine spannende Reise.
Ich bin sehr gespannt, wohin uns diese Reise dann auch führt. Katja, danke, danke für deine Zeit, für die vielen spannenden Insights, die du mitgebracht hast zu einer ganz besonderen Produktkategorie.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Das war die heutige Handelbar mit Katja Felke, Geschäftsführerin bei Silkes Weinkeller. Katja hat uns mit hinter die Kulissen genommen und erläutert, wie man Weinhandel online erlebbar macht. Und auch in 14 Tagen begrüße ich wieder einen spannenden Gast aus der Handelswelt. Dann wird Benjamin Geisler bei uns sein, Head of Data and Analytics AI bei der Kreditreform. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln. Euer Kai Hudetz.